ein sommerlichstes Hollerö hier aus dem, ich glaube, zwischenzeitlich 35 oder 37 oder was weiß ich, wie viele Grad warm in Hamburg. Das Fenster ist zu, das Podcast-Mikrofon läuft. Das machen wir für euch. Und sonst so?
Hallo, ich bin die Tanja und ich bin müde.
Ja, hallo.
Das Energielevel steigt.
Ja. Ich verwende jetzt meine letzten zwei Gehirnzellen, um irgendwie durch diese Folge durchzukommen.
Ja, geht mir auch so. Aber ich habe mir bei dem heißen Wetter einfach vorgenommen, möglichst viele Sachen anzuspielen und auszusortieren, damit ich nicht im Podcast so viel darüber reden möchte. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich diese ganzen Vorgemerklisten und diese ganzen Sachen bei Steam, die habe ich ja irgendwann mal geholt, weil ich dachte, das interessiert mich ja alles. Und dann habe ich am Ende gar nicht so viel aussortiert und jetzt habe ich hier viel zu viele Spiele und muss wahrscheinlich den ganzen Tag monologisieren.
Ja, klasse.
Dabei ist mir aufgefallen, wo ich kurz ins Nachdenken über mein eigenes Spielverhalten gekommen bin, dass ich jetzt das 2000. Spiel geknackt habe. Und ich weiß noch, dass das 500. und das 600. und das 700. Damals habe ich noch gebloggt. Da habe ich immer so ein Event draus gemacht quasi und mir das irgendwie vorbereitet und mir was Besonderes rausgenommen. Und ich meine, als 1000., wenn mich jetzt nicht die Erinnerung komplett trügt, habe ich mir extra den absoluten Klassiker Shadow of the Colossus dann endlich mal rausgesucht. Und jetzt fliege ich so über die Liste und denke, ja, also irgendwie vor 17 Spielen oder so muss dieser Meilenstein erreicht worden sein. Und ich denke so, ja, hätte ich es vorher gesehen, hätte ich wahrscheinlich irgendwie was Besonderes rausgesucht. Aber jetzt ist es auch egal.
Weißt du, welches Spiel es war?
Nicht mal das, aber ich könnte das natürlich mit den Folgen zurückverfolgen und irgendwie schauen, ob es eins von den 15 war, aber dann war es am Ende womöglich noch ein schlechtes. Das will ich dann lieber gar nicht wissen.
Oh nein, such dir ein gutes aus. Aber herzlichen Glückwunsch.
Ja, Dankeschön. Dankeschön. Sie haben Ihre Zeit mit 2000 Videogames verwendet.
Das sind so und so viele Lebensjahre.
Ja. Ja, du trackst das ja sogar wirklich mit Zeitstunden daneben noch, ne?
Ja, ja. Also es dauert jetzt wahrscheinlich noch so 20 Jahre, bis ich mehr Spiele gespielt habe als Filme gesehen, wenn ich so weitermache.
Ja, aber das ist ja auch ein schwieriger Vergleich. Das ist ja so, wie wenn man sagt, mehr Serienepisoden als Filme geguckt, weil das ja viel kürzer ist als, ne? Also ein Film geht ja, ich habe neulich geguckt, der längste Film in den IMDb Top 250 geht, ich glaube, 6 Stunden, was extrem viel ist für einen Film.
Ist das aber dieses Berlin-Alexanderplatz-Ding? Das ist, glaube ich, auch mehr ein Kunstprojekt als ein Film oder so, ne?
Weiß ich nicht mehr genau. Auf jeden Fall, danach kommen einige mit 4 Stunden und 3,5 und so weiter. Aber das ist ja für einen Film schon extrem lang. Und wir sagen ja auf der anderen Seite, kurze Spiele mit unter 5 Stunden. Also
stimmt.
Deswegen kann man das so nicht so ganz gut miteinander vergleichen, finde ich. Also jedenfalls nicht, was die Anzahl angeht.
Ja, das stimmt schon. Das glaube ich mir auch, also wie viel man sich mit dem eigentlichen Hobby noch beschäftigt.
Ja, und wir machen ja auch viel über das Spielen hinaus noch dazu. Und aber was ich eigentlich sagen wollte, ich finde es cool, dass wir das jetzt so mitbekommen haben, weil ich hatte nämlich tatsächlich noch im Kopf, dass du im Podcast auch mal darüber gesprochen hattest, dein 1000. Spiel und was das damals für ein Erlebnis für dich war. Und dass du dich halt wirklich drauf gefreut hast und mir überlegt hast, oh, was könnte denn das 1000. Spiel werden, was machen wir denn daraus und so. Und du dir dann wirklich dann ganz feierlich vorgenommen hast, ja, das wird jetzt Shadow of the Colossus und so. Und das ist sogar bei mir hängen geblieben. Also
ich glaube, 500 oder so müsste doch Ocarina of Time gewesen sein, was wir damals irgendwann in der Berufsschule gespielt haben. Also auch 1000 Jahre her.
Süß.
Ja.
Wenn du dir ein Spiel aussuchen würdest, welches wäre das 2000. gewesen?
Boah, so lange hätte ich auf Cleops König warten wollen, ne? Das ist natürlich hart, aber das hätte es verdient gehabt, so aus den letzten Tagen. Vielleicht hätte ich einfach das Gothic Remake genommen. Da habe ich jetzt nur reingespielt, da bin ich noch nicht fertig mit. Aber das macht zum Beispiel auch einen echt guten Job. Also da kann man, glaube ich, sehr gezielt ein Video-Essay drüber machen, was früher an Gothic funktioniert hat, warum das funktioniert hat, weil auch viele Sachen davon ja irgendwie funktionieren, obwohl man sich das anschaut und denkt, das ist doch eigentlich Schrott, dieses ganze Gameplay mit dem nach links hauen, nach rechts hauen, das ist doch alles irgendwie Mumpitz und wir mögen es aber trotzdem. Mhm. Und irgendwie haben sie an den richtigen Stellen Sachen verändert, finde ich, beim Remake jetzt. Also man kann beide Versionen sehr gut spielen, auch voneinander unabhängig. Und das ist ja sehr schön. Vielleicht wäre das ein würdiger Kandidat, ich weiß es auch nicht. Oh, und wo wir gerade beim Thema sind, Stronghold 4, so alte Lizenzen, die wieder mit neuem Leben versorgt werden. Stronghold hatte ja auch einen sehr schwierigen Part zwischendurch. Also ich glaube, da war nach Crusader gar kein guter Teil mehr bei, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Aber die 4-Demo, die habe ich jetzt schon zweimal durchgeballert. Die macht mir so Spaß und ich freue mich einfach, dass so alte Marken jetzt gerade angefasst werden mit ein bisschen ja, mit so ein bisschen mehr Verständnis davon, was die ausgemacht hat, anstelle sich halt einfach irgendeine Lizenz vom Grabbeltisch zu nehmen, die gerade günstig verfügbar ist.
Ja, alte Lizenzen ist ein gutes Stichwort. Ich habe Vampire Crawlers sehr viel gespielt. Ich bin noch nicht ganz durch, aber dazu gleich noch mehr. Und Berufsschule auch ein gutes Thema und Gothic, denn ich hatte meinen Junggesellenabschied im letzten Monat und da habe ich ja sehr viele alte Freunde wieder, also das heißt wieder getroffen. Das sind natürlich immer noch meine Freunde. Aber es sind halt, ich habe festgestellt, ich habe sehr viele Freunde, die ich schon sehr lange kenne. Und Dodo, du mit deinen, weiß nicht, seit knapp 20 Jahren jetzt, bist noch einer meiner jüngeren Freunde gewesen, die da waren. Das war schon echt cool.
Ich habe auch ein paar von den Leuten wirklich jetzt jahrelang nicht gesehen. Das war auch witzig.
Ja, ja, das war auch irgendwie witzig, weil über die Jahre hinweg, ich habe halt viele verschiedene Freundeskreise sozusagen. Und manchmal überschneiden die sich, aber irgendwie kannten die sich alle so ein bisschen. Und das war ganz cool. Und obwohl wir jetzt gar nicht so viel, ich sag mal, aufregendes Programm hatten, wir haben so ein Outdoor-Escape-Room in der Innenstadt gemacht und sonst sind wir einfach nur rumgelaufen und haben Bier getrunken in verschiedenen Lokalitäten. Und obwohl das jetzt eigentlich gar nicht so viel aufregendes Programm war, fand ich das richtig, richtig schön, einfach mit meinen Lieblingsfreunden sozusagen einen Tag zu verbringen, dass sie sich alle die Zeit genommen haben für mich, um mit mir eine gute Zeit zu haben. Und da möchte ich an dieser Stelle nochmal Danke sagen. Ich weiß, dass einige den Podcast hören. Und Dodo, du warst ja auch live dabei, also auch dir nochmal lieben Dank dafür.
Danke an die Organisation, das ist sehr gut gelaufen.
Das war ein richtig, richtig schöner Tag. Also das genau so habe ich mir das gewünscht.
Oh, das wollte ich nochmal gesagt haben. Da geht mein Herz auf. Wir trinken und rumlaufen, was gibt's Besseres?
Ja, einfach in guten alten Zeiten schwelgen und so. Und das war richtig schön.
Dann ist doch genau das passiert, was bei einem guten JGA passiert.
Ja.
Ja, wir haben uns saulange nicht gehört. In der Zwischenzeit war ja auch das Summer Game Fest. Ich weiß nicht, ob ihr das verfolgt habt.
Nee. Ich habe nur eine Nintendo Direct irgendwann gesehen. Auch in der Zeit, glaube ich.
Ich krieg so ein bisschen was mit über andere Nerd-Freunde, aber ich hänge, glaube ich, seit einem halben Jahr hinterher, Trailer zu gucken. Also schieß los.
Ich habe sie nicht alle gesehen, weil es waren natürlich viel zu viele. Aber ich habe dann schon mal geguckt, was für Spiele so vorgestellt wurden. Und ich habe daraus ein Instagram-Posting gemacht. Könnt ihr euch anschauen, ist in den Shownotes verlinkt. Aber die besten Ankündigungen stelle ich jetzt natürlich exklusiv für euch noch mal vor. ein Spiel, das sah super aus. M.I. Nima heißt das. Da gibt's auch eine Demo auf Steam. Das sieht sehr unique aus und die Demo spielt sich auch sehr krass. Man ist irgendwie ein Kind und ist so im Keller eingesperrt und muss dann irgendwie seine Mutter davon überzeugen, dass man Nima, also wirklich die Tochter ist. Und das funktioniert so, indem man verschiedene Sachen anschaut und dann kriegt man Stichworte und wenn man die verknüpft, dann entstehen neue Stichworte und dann am Ende kann man diese Stichworte benutzen, um halt dann mit der Mutter zu sprechen und je nachdem, was man zu ihr sagt, fällt dann die Reaktion von ihr anders aus. Also man kann in der Demo auch schon sehr viel ausprobieren und sehr viel spielen. Und ich glaube, wenn das dann noch weitergeht, dann ist das sehr, also es kann, glaube ich, sehr dark werden, aber es ist sehr, sehr ein cooler Ansatz irgendwie. Also auf jeden Fall mal reinschauen. Dann Quiet Express Cabin 909. Und Cabin das sah 909. So ein bisschen aus. Das sah so ein bisschen aus wie Blue Prince, aber in einem Zug. Also, dass man halt diese Kabine finden muss und dann auch den Zug so anreihen kann und so. Das fand ich echt interessant auch. Xenoblade Genesis. Ich freue mich riesig, es sieht unfassbar gut aus. Also Dodo, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber schau dir den Trailer an.
Es ist wahrscheinlich dann Switch 2 erstmal oder geht das gleich woanders hin noch?
Ich glaube, das erscheint dann nur noch für die Switch 2. Also ich glaube nicht, dass das für die 1 noch rauskommt. Ja.
Ich fürchte auch, ja.
Ich meine, irgendein Titel aus der letzten Zeit ist der letzte Titel, der noch offiziell für die Switch mit angekündigt wurde. Habe ich, glaube ich, gelesen die Woche, ja. Genau, dann gibt es noch Apple Crumble. Das ist aus dem Studio, die auch Duck Detective gemacht haben. Und das ist auch so ein kurzes Spiel. Da geht es darum, dass man bei seiner Oma auf dem Geburtstag ist und irgendjemand will deine Oma umbringen. Und ich glaube, der Humor ist dann schon ähnlich wie bei Duck Detective. Und da habe ich einfach Bock drauf. Und mein Highlight, Where Birds Sleep. Und das sieht einfach unfassbar schön aus. Also ich habe es gesehen, habe mich irgendwie schockverliebt. Und dann habe ich noch gesehen, dass Neil Newborn, also Astarion aus Baldur's Gate, eine zentrale Rolle spielt. Und da war ich natürlich direkt sold.
Das klingt sehr gut. Ab auf die Vorgemerkliste. Können wir wieder schön in den nächsten Sales, so wie jetzt ja gerade einer läuft, den ganzen Laden voll kaufen.
Ich habe den Post ja auch parallel gerade mitgelesen. Das ist so sehr schön gemacht. Ich wünschte, ich hätte auch solche grafischen Kenntnisse.
Naja, gut. Ich habe das auch. Ich wurde ausgebildet dazu. Wäre blöd, wenn ich das nicht könnte.
Ja.
Ansonsten habe ich noch eine, ja, in großen Anführungszeichen Verfilmung geschaut. Und zwar Until Dawn, was ja irgendwie, also bis auf die Post-Credit-Scene wirklich gar nichts mit seinem Spiel zu tun hat. Was verrückt ist, weil das Spiel ja eigentlich quasi auch ein Film sein will. Also Until Dawn will ja so ein, ja, 22.15 Uhr RTL 2 Horrorstreifen irgendwie sein und hat dazu auch Motion Capturing von einem echten Schauspieler, zum Beispiel Rami Malek. Und dann verfilmst du das, also dieses Spiel, was ein Film sein will, und nimmst weder den Schauspieler noch die Story, sondern machst einfach einen Action-Horror- Splatterfilm draus und schreibst den Namen drauf. Und irgendwie kapiere ich das nicht so richtig. Also zieht dann denn wirklich der Name, also geht jemand in diesen Film rein und denkt dann am Ende, ja Mist, das hat ja wirklich gar nichts mit Until Dawn zu tun. Also hätte man den nicht irgendwie dann anders nennen können? Ansonsten macht der ein paar clevere Sachen. Da kann man jetzt natürlich von der ganzen Aufmerksamkeitsspannen-Debatte, die wir hier haben mit den jüngeren Generationen, TM, bla 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 bla, kann man halten, was man will. Aber für so einen TikTok-brained Horrorfilm fand ich den eigentlich echt gut und kurzweilig und unterhaltsam und er hatte ein paar interessante Ideen, aber er hat halt nichts, gar nichts, gar nichts mit der Marke zu tun. Das fand ich seltsam.
Aber wurde es als das vermarktet oder ist es, machen sie einfach so ein Franchise draus, sag ich mal?
Ja, so die Dark Picture Anthology ist ja irgendwie schon ein Franchise, hätten sie das draufgeschrieben, so kein Problem. Aber warum das jetzt ausgerechnet nach dem ersten Teil davon benannt ist, kapiere ich dann nicht.
An Until Dawn Adventure.
Beim Summer Game Fest wurde ja auch ein zweiter Teil von Until Dawn nochmal angekündigt.
Ja, das kann natürlich sein. Ich glaube, der Film ist jetzt 1,5 Jahre oder so alt. Das kann natürlich sehr gut sein, dass das da schon feststand, dass der developed wird und dass man dann gesagt hat, oh, Hauptsache den Namen kennen, Leute. Ja, kann sein, wahrscheinlich deswegen dann.
Aber ist es vielleicht sogar besser, dass das so gar nichts damit zu tun hat, als wenn es ein schlechter Until Dawn Film wäre? Also, weißt du, was ich meine?
Ich glaube, gerade bei Until Dawn, wo du ja auch viel die Geschichte selber in der Hand hast, wortwörtlich, und schauen kannst, welcher Charakter wann stirbt, so, ja, das wäre wahrscheinlich ähnlich deine lineare Spielerfahrung aus dem Spiel gewesen. Ja.
Übrigens in der Fortsetzung auch wieder Neil Newborn dabei als Schauspieler, also.
Na gut, aber es soll ja nicht um Filme, sondern um Videospiele gehen, oder habt ihr noch nerdige Erlebnisse beizutragen, bevor wir reinstarten?
Aber ich kann spoilern, das Buch, was wir gerade lesen, Dungeon Crawler Karl, wird auch verfilmt, um auf einen nächsten Podcast vorzugreifen. Und ich glaube, als Serie sogar.
Also ich freue mich nicht darüber, weil ich finde, das funktioniert als Buch sehr gut.
Aber das funktioniert danach ja immer noch als Buch. Also
ich weiß nicht. Ich schaue es mir, glaube ich, nicht an.
Also ich fürchte, ich werde es so lange als Buch weiter konsumieren, bis die Serie weiter ist. Und dann werde ich die Serie halt gucken, weil das vermutlich schneller geht. Und dann, wenn das genauso ist wie das Buch, dann werde ich das Buch einfach nicht mehr weiterlesen, fürchte ich. Weil ich bin dann so ein Mensch, wenn ich das einmal kenne, traurig, dann brauche ich das nicht nochmal. Ja.
Na, aber was für ein Aufhänger für unsere nächste Bonus-Level-Folge, die wir hier schon mal ankündigen können. Da geht es um Durchgelesen und wir sprechen endlich mal über Bücher. Also Bücher zu Videospielen natürlich.
Endlich.
Eure Lieblingsthemen, Lesen und Bücher. Wessen Idee war das nur?
Ich weiß auch nicht. Aber apropos Lesen, Tanja, möchtest du vielleicht eine Quizfrage vorlesen?
Gerne, ich hab's doch schon parat, Leute.
Oh, wunderbar.
Stark.
Frage Nummer 1. Auf welchem Spiel basiert die Software der sogenannten Paint Station? Frage Nummer 2. Zu welchem Spiel wurde eine sogenannte 4D-Kerze als Merchandise-Artikel verkauft?
Oh Mist, das klingelt beides so im Ohr. Egal, bis wir mit der Folge durch sind, habe ich die Fragen eh wieder vergessen. Dann ärgere ich mich gleich noch.
Ja, ja, apropos Lesen und Spiele. Wir haben ein Spiel aufgeräumt, genau. Wir haben ein Spiel gespielt, das heißt Librarian, Tidy Up the Arcane Library. Und da geht es darum, ganz simpel gesagt, also der Titel ist eigentlich schon das, was es ist, ne? Man ist in einer großen Bibliothek, da liegen 3000 Bücher, glaube ich, sind es, liegen kreuz und quer rum. Und man hat den Auftrag, die halt wieder einzusortieren. Und dann nimmt man halt so ein Buch in der Hand, guckt, was das ist. Dann kann man sich vielleicht so ein bisschen das Genre daraus erschließen. Das muss man dann zu Übersichtsdings gehen, welches Regal wo ist. Und dann muss man das da einsortieren. Und das macht man dann 3000 Mal ungefähr. Und das, ja, das klingt sau doof, aber irgendwie.
So wollte ich es jetzt nicht sagen.
Doch, also vom Gameplay her. Das wäre jetzt nichts, womit ich mich selber überzeugen könnte, wenn ich mal so sagen. Und ich habe das jetzt so eine halbe, also ich habe es am Anfang so eine halbe Stunde ungefähr gespielt, und dachte, ja, was ist das jetzt? Und dann habe ich halt irgendwann gesehen, man kann Fähigkeiten freischalten. Und dann hat mein Automatisierungsmännchen im Kopf ist wach geworden. Und hat sich überlegt, wie ich den Skilltree denn am besten da irgendwie ausbauen kann, sodass man halt sich anzeigen lassen kann, in welches Regal das gehört, oder sich irgendwie Bücher derselben Gattung auf die Hand ziehen kann und so weiter. Und dann wurde es halt nach hinten heraus, ging es immer schneller, weil ich das halt so spielen wollte. Mhm. Aber ich weiß, jemand anders in diesem Haushalt hat da sehr viel länger dran gesessen und hat halt auch einfach wirklich alle 3000 Bücher quasi von Hand einsortiert. Und fand das sehr beruhigend und war dann in so einem Zen-Status für, weiß nicht, 20 Stunden oder so. Und ich habe das halt dann doch irgendwie versucht, so effizient wie möglich zu gestalten, wo ich dann auch gemerkt habe, dass ich damit den klassischen Fehler begangen habe und den Spaß aus dem Spiel raus optimiert habe. Tanja, wie ging dir das? Sorry, dass ich jetzt so lange einen Monolog gehalten habe.
Also am Anfang kommt man in diese Bücherei rein. Das ist auch wirklich ein sehr kleines Spiel. Man hat ein sehr kleines Spielfeld. Man hat eigentlich nur so einen riesigen Raum, wo mit riesigen leeren Regalen und auf dem Boden liegen so ganz viele Bücher rum. Und ich war einfach komplett überfordert. Und aber am Ende war ich so komplett entspannt. Ich weiß nicht, wann ich zuletzt so entspannt war nach dem Spiel. Das ist echt verrückt. Ich habe die Hilfzauber tatsächlich echt relativ spät erst benutzt, weil ich, glaube ich, auch nicht so effizient gespielt habe am Anfang, in dem Sinne, dass ich Reihen gesucht habe und voll gemacht habe, sondern ich habe einfach geguckt, okay, das sind jetzt alles irgendwie weiße Bücher, die haben alle was mit Heilen zu tun. Das heißt, ich habe die dann schon mal da in die Nähe gebracht und habe die schon mal so ein bisschen vorsortiert. Und man schaltet ja dann die Abilities frei, indem man Reihen voll macht. Und das hat bei mir einfach echt lange gedauert, also bestimmt so 4-5 Stunden, bis ich überhaupt mal genug Reihen voll hatte, um da richtig effizient zu werden. Und dann dachte ich mir, naja gut, dann hätte ich es auch per Hand zu Ende spielen können. Aber irgendwie macht es dann auch ultra Spaß, wenn du dann einfach nur die Taste drückst und dann fliegen dir die ganzen Bücher zu. Das sieht auch echt cool aus. Und wenn man es einmal durchspielt, ich weiß nicht, hast du den entdeckt, den Modus, diesen Spezialmodus?
Ich glaube nicht. Was meinst du denn?
Du kommst in die Bücherei und hast direkt eine Fähigkeit freigeschaltet, dass sich alle Bücher automatisch in die Regale sortieren. Und dann drückst du diese Taste und dann fliegen diese Bücher alle los und das geht richtig ab und es dauert dann irgendwie 20 Minuten und dann sind alle Bücher wegsortiert. Ist echt witzig. Cool. Musst du dir nochmal anschauen. Ja, aber also es ist auch super lustig, weil diese Bücher haben halt alle irgendwie sinnvolle Titel und die sind halt teilweise echt gut. Und dann dachte ich mir, das Buch würde ich gern lesen, wenn es das in echt gäbe.
Ja.
Und ich habe mich auch echt versetzt in die Zeit, in der ich habe ja selbst in der Bücherei gearbeitet, viele Jahre.
Oh nein.
Und da war doch, freiwillig, also erst ehrenamtlich tatsächlich und dann als Nebenjob. Und da war Bücher wegsortieren auch eine meiner liebsten Beschäftigungen.
Ach, witzig.
Ja, echt schön.
Ja, also ich fand es halt auch witzig, weil ich habe dann meiner Frau auch zugeguckt, wie die das einsortiert hat und so weiter, und beziehungsweise wie sie das gespielt hat. Wir haben halt komplett verschiedene Herangehensweisen. Ich habe halt auch ähnlich wie du erstmal nach Farbe einfach sortiert, weil ich die halt am einfachsten wahrnehmen kann. Also ich habe halt auch alle weißen Bücher erstmal in ein Regal gepackt. So, zack, alle, die ich finden konnte. Und dann habe ich die halt nach gleichen Buchrücken sortiert und dann in Reihenfolge gebracht. Dann habe ich halt geguckt, ja, okay, wo gehören die hin? Und dann habe ich die halt schon mal versucht, irgendwie an die richtige Stelle zu bringen. Und wenn ich dann ein weiteres davon gefunden habe, konnte ich das schon mal einsortieren. Und dann hatte ich irgendwann nach, ich glaube, 2 Stunden oder so, hatte ich die erste Reihe komplett voll und konnte mir meine erste Magic Ability dazu kaufen. Und dann ging es halt immer ein bisschen einfacher, weil man dann zum Beispiel aufblinken lassen kann in dem Bücherhaufen, wo das nächste Buch ist aus der Reihe, die du gerade in der Hand hast. So habe ich das dann immer weitergemacht. Und sie hat halt wirklich einfach quasi 10 Bücher in die Hand genommen und die einsortiert oder halt wirklich geguckt, das ist das Buch, das muss dahin, das muss dahin, das muss dahin. Und das fand ich sehr faszinierend, wie unterschiedlich man da, wie das so funktionieren kann für einen selber. Weil wir halt beide ja natürlich unsere Art und Weise für die sinnvollste gehalten haben. Was ich aber erst relativ spät auch gefunden habe, sind die anderen Fähigkeiten, die jetzt nicht magisch sind, aber zum Beispiel die Springen-Mechanik, mit der du dann einfach wirklich schnell von einer Etage in die andere kommst. Ich habe bis zum Ende jedes Mal die Treppe nehmen müssen. Hast du das herausgefunden vorher? Ah, okay.
Nee, ich habe einen Schlüssel, der war zu offensichtlich, also der war so offensichtlich, dass ich den nicht gesehen habe.
Ja.
Der hing da ja einfach direkt so vor der Nase.
Ja, genau.
Ich so, ja, okay. Den habe ich, also ich, den einzigen, den ich gefunden habe, das war dann relativ am Ende unter irgendeinem Bücherstapel. Das war der einzige, den ich gefunden hatte.
Auf so einer Bank lag der doch, oder?
Ja.
Ja, genau, den habe ich auch gefunden.
Wenn du sagst, man kann sich so Spells kaufen, sind das dann irgendwie so, ja, wie so Sortieralgorithmen in der IT, dass du irgendwie sagst, alles, was jetzt im Titel Herr der Ringe hat.
Nee, das ist also du kannst bis zu 10 Bücher in die Hand nehmen, also so ein Stapel, und das oberste Buch ist quasi das aktive Buch und es gibt halt verschiedene Spells. Der eine ist, dass du dir anzeigen lassen kannst, in welches Regal dieses Buch, was ganz oben liegt, rein soll, oder du kannst dir anzeigen lassen, wo die anderen Bücher aus der Buchreihe vom obersten Buch sind, in dem Haufen, damit du da halt hinlaufen und die einsammeln kannst.
Verstehe.
Und dann den nächsten Spell aktivieren, okay, das muss in das Regal rein. Oder dass du dir halt andere Bücher der Reihe auch auf die Hand holen kannst. Und je nachdem, wie doll du die Skills levelst, halten die halt länger oder holen mehr Bücher oder was auch immer. Und dann geht es halt dadurch einfacher beziehungsweise automatisch her. Du kannst auch sagen, ich habe einen Spell, mit dem kannst du es automatisch ins richtige Regal einsortieren, an die richtige Stelle. Weil das muss auch noch. Also die haben immer eine Reihenfolge von 1 bis 10, glaube ich. Und die müssen halt wirklich Buch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 in der richtigen Reihenfolge da drin sein, sonst zählt es nicht als fertig abgeschlossen.
Das ist ja auch richtig so.
Ja, genau. Ja. Das ist halt sehr lästig, gerade wenn man das mit Controller spielt, das ist, boah. Deswegen habe ich da immer den automatisch einsortieren Knopf gedrückt und das war auch sehr befriedigend. Aber ja, also.
Haben wir dich angefixt, Dodo?
Also ich glaube ja, dass ich das mit meinen physischen Medien hier so schon mache. Also ihr wisst ja nicht, wie ich mein Wohnzimmer sortiere.
3000.
Ja, 3000 von 2000 nicht, Spielen.
Und davon sind ja mittlerweile 600 digital. Das geht ja auch noch dazu.
Ja, also wie gesagt, für mich dachte ich auch, das wäre nix. Aber dann habe ich halt irgendwie mal ein bisschen weitergespielt und irgendwie war ich dann doch drin, aber ich muss zugeben, ich habe das in, ich glaube, 2 oder 3 Sessions auch gespielt, also wirklich auch lange dann auf einmal tatsächlich am Stück. Es war jetzt nicht so, dass ich hier mal 10 Minuten, da mal 10 Minuten, sondern wirklich abendfüllendes Programm, einfach nur rumlaufen, Bücher einsortieren. Und das war vielleicht auch wirklich so ein Zen-Ding, was ich auch gebraucht habe. Also, weil ich dann halt so da drauf fokussiert war und halt nicht irgendwie noch ständig irgendwie andere Sachen im Kopf hatte und irgendwie doch das Handy in der Hand oder so. Da waren die Bücher doch interessanter, Mensch.
Die man nicht liest.
Ja.
Hat hier aber auch für Kommentare gesorgt, Alter. Sortierst du schon wieder Bücher ein? So, willst du nicht was Besseres tun?
Gibt es da nicht auch irgendwie ein Buch mit dem Titel Die Psychologie dahinter, warum man lieber in Videospielen aufräumt, anstatt im echten Leben oder so?
Ja, wirklich.
So viel dazu. Wir haben dann noch ein anderes Spiel gespielt, was ganz anders, aber doch auch irgendwie sehr ähnlich ist. Möchtest du da vielleicht anfangen, bevor ich wieder komplett alles erzähle?
Ja, ich überlege gerade, was du mit ähnlich meinst. Aber wir kommen noch drauf.
Ja, fang erstmal an.
Das Spiel heißt Adorable Adventures und wir spielen ein kleines Wildschwein. Oh nein, das allein reicht schon, oder? Mein erster Kommentar heißt, das Spiel ist sausüß.
Ja, das ist es auch. Schwein gehabt, okay, den also, wollte ich auch bringen.
Also, wir sind ein kleines Wildschweini namens Boris. Und es ist so süß einfach. Eigentlich ist es ein bisschen traurig, weil wir leben in einem Wildtierpark und der Park ist irgendwie so halb abgebrannt und es ist echt traurig. Und jetzt suchen wir nach unserer Mama, die wir verloren haben, und unsere Geschwister. Und dabei haben wir eine Fähigkeit, nämlich wir können ganz gut schnüffeln. Und wir können dann immer aussuchen, nach welchen Dingen wir schnüffeln. Also wir können dann zum Beispiel unsere Geschwister suchen, aber wir werden dann auch immer wieder von stärkeren Gerüchen irgendwie abgelenkt. Also, oh, hier ist irgendwie eine Blume, oh, da gehe ich mal hin und guck mal, dass ich die katalogisiere und dann ist da auch mal ein Haufen Scheiße und der lenkt uns dann auch ab, weil der ganz doll riecht und irgendwie ist dieses Schnüffeln echt nett umgesetzt und ich mag auch dieses ADHS-mäßige, oh wow, hier ist ja noch ein neuer Geruch, laufen wir dem erstmal hinterher, bevor wir unsere Mutter befreien, so. Also das Schnüffeln ist schon echt süß, ja. Es ist manchmal ein bisschen buggy, zum Beispiel wenn das schnüffelbare Objekt auf einem Berg ist und man ist unten drunter, dann findet das den Weg dahin nicht so richtig, weil das zeigt dann immer so eine Spur, so eine glitzernde Spur bis zum Objekt. Aber im Großen und Ganzen hat das echt gut funktioniert und man fühlt sich auch echt gut als kleines rennendes Schweini. Also man kann auch echt schnell rennen und es macht einfach Spaß. Und die Welt ist auch echt schön. Also es ist eine kleine Open-World-Map und man kann sich auch anfangs ein bisschen verlieren. Und ich habe mir dann aber auch gedacht, vielleicht ist es ein guter Einstieg, wenn man noch nie Open-World oder so gespielt hat, dass man sich so ein bisschen rantastet, so wie so ein Spiel halt funktioniert. Also finde ich eigentlich ganz, ganz nett, so als Einstieg in so eine Welt, die man vielleicht auch noch nicht so kennt. Mhm. Und abseits davon gibt es auch ganz viele kleine Überraschungen zu entdecken. Also es gibt auf jeden Fall einen großen Sammeldrang. Man kann hier mal irgendwie einen Fußball finden und dann kann man irgendwie ein Tor reinschießen. Oder da ist ein geheimer Wasserfall und irgendwie ein Versteck hinterm Wasserfall. Und wenn man Blumen sammelt, kann man dem Schweini auch eine Blumenkrone aufsetzen. Das ist auch ganz süß gewesen. Die Minispiele, die es da jetzt gab, die brauche ich nicht unbedingt. Also manchmal hat man so ein Rennen freigeschaltet, da bin ich jetzt nicht so leidenschaftlich, sag ich mal. Und es gibt ab und zu mal so Fotospots, da muss man so eine Kamera hinbringen, aber von denen habe ich auch irgendwie kein einziges geschafft. Ich weiß nicht, ob die Mechanik irgendwie schlecht ist oder ob ich einfach es nicht gecheckt habe.
Das fand ich eigentlich ganz cool.
Okay, dann war ich das wohl. Und ja, teilweise sieht es auch wirklich für so ein kleines Spiel, also wie lange habe ich gespielt? 4 Stunden oder so. Es sieht echt schön aus, wenn man so durchs Wasser läuft. Es scheinen dann so Tropfen auf dem Bildschirm und irgendwie die Atmosphäre ist auch echt süß. Also kann man sich anschauen. Wo ist jetzt die Ähnlichkeit zum Spiel vor?
Ich hatte das mit den Büchern auch, dass ich quasi auf dem Weg zu einem Regal war und dann unterwegs immer noch andere gesehen habe, wo ich auch genau wusste, wo die hin müssten. Dann, ach so, oh, das nehme ich auch noch mit auf. Ah, nee, ach shit, mein Stapel ist schon voll. Warte, das hier schmeiße ich eben weg, dafür nehme ich das andere mit, dann laufe ich da noch eben hin. Und genau dieses Gefühl hatte ich halt mit den Gerüchen auch. Das ist auch quasi eine, ich will mich nicht zu weit diagnostisch aus dem Fenster lehnen, aber so eine ADHS-Simulation irgendwie, dass man halt eigentlich eine Sache vor Augen hat und dann das andere irgendwie doch dazwischen kommt und wichtiger ist und dann davon wird man auch wieder abgelenkt. Und so kam mir das irgendwie vor und deswegen fand ich die Spiele dann doch irgendwie überraschend ähnlich, weil ich auch hier bei dem Schweinespiel eigentlich immer nur erstmal jetzt alle 5 Löwenzahnpflanzen finden wollte, damit ich die abhaken kann, ne, ganz ordentlich. Aber dann kam halt irgendwie auf einmal doch noch die Distel dazwischen und die Sonnenblume und was weiß ich. Und dann hatte ich schon wieder 3 neue Dinger offen. Und eigentlich will ich doch auch nur meinen Bruder finden, damit ich das Tor aufmachen kann, damit wir zu unserer Mutter kommen. Aber ja, nein, es ist super knuffig und tatsächlich auch wirklich, wie du schon sagtest, sehr grafisch, sehr schön. Also auch wenn man ich musste das im Stream, die Grafik tatsächlich runterstellen, weil das, also wenn man das auf Maximum stellt, dann sieht es richtig, richtig schön aus, auch viel mit Lichteffekten und sowas, dann im Wald und so. Und da musste ich das im Stream runterstellen, weil das sonst angefangen hat zu ruckeln. Obwohl ich eine sehr mächtige Grafikkarte habe. fand ich auch cool eigentlich. Also, dass das wirklich so schön sein kann, weil es gerade ja natürlich auch schöne Natur ist. Das kann ich auf jeden Fall auch sehr empfehlen. Also, ich weiß nicht, ob das so ein Open-World-Spiel für Einsteiger ist, weil die immer doch schnell abgelenkt ist. Aber das ist ja bei anderen Open-World-Spielen noch viel schlimmer, ne?
Ja, ich hatte schon das Gefühl, dass man durch diese Traces von den, von diesen Gerüchen wenigstens so ein bisschen immer einen Anhaltspunkt hat, wo man hingehen kann.
Das stimmt.
Also nochmal ein bisschen direkter als ein Questmarker irgendwie, weil wirklich, es ist ja wirklich in your face.
Ja, das stimmt. Achso, und zum Thema Bugs, ich hatte das, was du beschrieben hast, hatte ich nicht. Bei mir ging das tatsächlich, eine Sache ist ja ganz oben auf dem Berg, die hatte ich quasi noch als letztes offen. Die hat er mir auch von ganz weit weg schon angezeigt und den Weg dahin auch, hat auch funktioniert. Nur nachdem ich das gefunden habe, konnte ich keine anderen Sachen mehr erschnüffeln. Also ich hatte dann noch irgendwie drei Dinger offen und die hat er jetzt einfach gar nicht mehr angezeigt. Und ich habe das auch mehrfach versucht mit Neustarten und hier und da und pipapo, aber irgendwie konnte ich jetzt die letzten drei Sachen nicht mehr finden. Und das einfach so zu suchen, ohne die Duftspur, das wollte ich dann auch nicht mehr. Ich glaube, es könnte sein, dass das ist, weil ich es wirklich einmal beendet habe und die Mutter auch befreit und gerettet habe und dass dann das Spiel sagt, so, jetzt ist fertig, jetzt zeigen wir nichts mehr an oder so, ich weiß es nicht.
Ja, das hatte ich aber auch. Ich war auf dem Berg und dann hat mir noch ein Kothaufen gefehlt.
Ja, genau.
Ja, super. Und dann dachte ich, ach gut, wenn ich jetzt runtergehe oder so. Ich dachte halt, der Geruch wird erst angezeigt, wenn man dann irgendwie in der Nähe davon ist. Deshalb bin ich da auch ein bisschen noch mal rumgerannt, aber ich habe es nicht mehr gefunden.
Nee, ist vielleicht auch besser so.
Ja.
Ja, aber das, ich weiß jetzt nicht, ob da noch ein True Ending oder sowas gibt, wenn man alles hat, aber ich fand das auch so einfach sehr, sehr niedlich und sehr schön und spaßig und es hat sich auf jeden Fall gelohnt für die, weiß nicht, 4 Stunden oder was. Da kann man eine gute Zeit mit haben.
Auch ein kurzes Spiel, so.
Ja. Sau kurz.
Gut. Dann mache ich mal weiter mit einem nicht so kurzen Spiel. Wir sind ja immer noch in unserer großen Reise durch die Welt von Simon the Sorcerer und haben jetzt Teil 5 abgeschlossen. Wer will schon Kontakt von 2009? Und ironischerweise ist der Titel wirklich Programm. Wer will dieses Spiel schon spielen? Also es ist halt leider komplett versunken in der Belanglosigkeit. Wir erinnern uns ganz kurz, die ersten beiden waren ja so klassische Point-and-Click-Adventure. Teil 3 hat es dann mit der 3D-Grafik versucht und uns in eine ganz, ganz schlimme, leere Welt geworfen. Teil 4 dann zurück, back to the roots, könnte man fast sagen. Leider ein paar viele gerenderte Hintergründe, nicht so schön handgezeichnet. Und bei 5 hat man sich jetzt wohl gedacht, 2009, irgendwie müssen wir jetzt den Mix mal voll machen. Und hat sich so, 3D-generierte Welten genommen, aber durch die man dann halt auf so einer Walkmap 2D durchläuft. Und das ist jetzt nicht die allerschlechteste Lösung, um ein, ich sag mal, modernes Adventure zu dieser Zeit zu machen. Die Problematik kommt wirklich von ganz woanders her. Und das sind halt die absolut egalen Rätsel und die noch egalere Story. Also irgendwie in der ersten Minute landen Aliens und man denkt die ganze Zeit, die wollen irgendwie die Welt und vor allem die Zauberwelt vernichten. Und irgendwie keine 10 Minuten später ist man dann aber vor den ersten 2 Aliens geflüchtet und hat so einen Piratenplot und ist auf so einer einsamen Insel, was da irgendwie überhaupt nicht mehr zupasst. Und wenig später hat man diese Piratenrätsel dann gelöst, dann ist man irgendwie unter der Erde bei so Maulwurfmenschen und diese Aliens spielen irgendwie im ganzen Spiel überhaupt keine richtige Rolle und werden dann am Ende auch mit so einem dummen Witz nur aufgelöst. Man ist dann irgendwie noch im All und versucht so eine Crew aus diesen Piraten dann auf ein Raumschiff wiederum zu ziehen. Und es hat halt zwischendurch seine Momente, ja. Es bringt auch ein paar Charaktere wieder, wo man sagen kann, ja, also Teil 4 ist jetzt mit Sicherheit nicht der Fan-Favorite, aber da den Wolf und das Rotkäppchen rauszunehmen, war schon smart. Also da sind richtige Entscheidungen getroffen worden, aber auch eine ganze, ganze Menge falsche. Und am allerschlimmsten ist wirklich eben das Rätseldesign. Und noch schlimmer wird es bei solchen sogenannten Minigames. Also wir müssen zwischendurch dann, wenn wir unsere Piratencrew dann irgendwie zusammensammeln, so Ausbildungsverträge mit denen quasi schließen. Und klar, das ist jetzt wieder der typische Simon-Humor, da jagt ein dummer Spruch und eine Beleidigung dann irgendwie die nächste. Aber wie wir das machen, ist halt auf so einem Zettel, auf so einem Dokument dann wirklich durchzuklicken, so welche Aufgabe hat der Kadett zu erfüllen und welche Piratenkleidung hat er zu tragen und was sind seine Verantwortungen und was muss er für Simon machen und wie steht er zum Kapitän und bla bla bla, irgendwie 6 oder 7 Fragen. Und da musst du dann durchgehen und dann dieses Zettelding jedes Mal wieder dem Charakter zeigen, bis er dann irgendwann sagt, ja, nee, also bei Nummer 4 hast du aber noch einen Fehler drin. Und du schließt da halt stundenlang und klickst diese Zettel durch und kannst die Witze nachher mitsprechen. Und das, wer spielt denn sowas? Also wirklich schlimm. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Es gibt da noch ein zweites Rätsel, da findet man irgendwie so einen, so einen Metalldetektor und weiß halt auch überhaupt nicht, was man damit machen kann. Und das Rätsel ist wirklich so absurd, dass wir wieder dachten, ja, da muss doch in der Übersetzung was schiefgelaufen sein, aber das ist ein deutsches Spiel. Also, nee, irgendwie nicht. Ach, naja, also wir sind ganz froh, dass wir den 5. jetzt auch endlich hinter uns haben. Teil 3 ist immer noch schlimmer. Aber wir haben uns ja jetzt erkämpft, dass wir endlich den neuen Simon the Sorcerer spielen. Und der macht bis jetzt einen guten Job. Also da werde ich dann vielleicht nächste oder übernächste Folge drüber reden.
Den 9 heißt, das ist dann auch der letzte der Reihe, oder?
Ja, da waren ja jetzt irgendwie 15 Jahre Pause auch wieder zwischen. Und ich weiß gar nicht, ob das jetzt auch wieder, ich glaube, es ist ein britisches Team, was sich die Lizenz jetzt geholt hat. Und die haben quasi eine Vorgeschichte gemacht, Simon the Sorcerer Origins. Also auch wieder sehr klassisches Point-and-Click, auch wieder Zauberwelt und Gott sei Dank nicht die Alien-Geschichte irgendwie angefasst, die hier der 5. Teil gegen die Wand gefahren hat.
Dann hast du es ja bald geschafft.
Ja, bald ist durchgezaubert. Ah ja, und wo wir über Point-and-Click-Adventure, ich glaube, letzte Folge gesprochen haben und wir so ein bisschen ins Sprechen gekommen sind über The Manhole, was ja irgendwie auch sein Rätseldesign nur so macht, dass du einzelne Karteikarten durchklickst und dann passiert halt irgendwas Witziges auf dem Screen. Dazu habe ich mir dann gedacht, ja, dann kannst du ja eigentlich auch endlich mal Obduction spielen, das ist ja von den Mistmachern. Und Wortwitz hier einfügen, Obduction ist leider ganz großer Mist, aber Churchill habe ich dann stattdessen noch gespielt. Da hatten wir nämlich auch noch drüber gesprochen, dass sich das auch diese 1982er Rätsel Geschichte quasi so herzieht, dass du halt nur so 2, 3 Hotspots pro Screen anklickst und da passieren dann eben Sachen, die dich in erster Linie ja zum Lachen bringen sollen. Früher war es natürlich auch noch so ein bisschen ein Wow-Effekt, wenn dann aus dem Gulli eine Ranke wächst, aber heute bei Churchill 2018 hast du dann halt eher so abgefahrenen Nickelodeon-Humor, sag ich mal. Und du meintest letzte Folge irgendwie, dir hat es nicht so gut gefallen. Hattest noch gesagt, dass mir ja auch Botanicula vom gleichen Studio von Amanita Design sehr gut gefallen hat. Und so hat für mich jetzt auch Churchill wieder getroffen. Also sehr kurzweiliger One-Screen-Rätsel-Humor-Mix. Man macht ein Screen fertig, dann fliegt irgendwas weg oder deine Kirsche, die du ja die ganze Zeit jagst, wird von einem anderen Monster gefressen oder entführt und du, kleiner Churchill oder Chuchel oder wie auch immer man es ausspricht, musst wieder hinterherrennen. Und das ist einfach was so, du brauchst nicht den Überblick behalten, du gehst da rein, freust dich über die Absurditäten und lachst einfach ein bisschen und klickst aufs nächste Rätsel. Das hat mir gut gefallen.
ich habe ein ähnliches Spiel, würde ich behaupten, vom Spielprinzip her gespielt, und zwar Down in Bermuda. Das ist tatsächlich mal wieder ein Free Epic Game. Und das ist auch ein, nicht klassisch Point-and-Click, aber es ist halt schon auch sehr viel anklicken. Du hast halt einen Piloten, der irgendwie im Bermuda-Dreieck gelandet ist mit seinem Flugzeug und dann auf einer Insel da landet und dort auch Schieberätsel lösen muss oder Anklickrätsel. Und die werden nach und nach ein bisschen schwieriger. Am Anfang sind die leider extrem simpel, also dass du halt wirklich nur einen Schalter nach dem anderen anklicken musst. Also du klickst in einen Schalter, dann passiert irgendwas und da ist dann der nächste Schalter, dann klickst du den an, dann passiert wieder irgendwas und so weiter. Und manchmal ist irgendwie noch das höchste Gefühl, dass du die Kamera mal drehen musst, um den neu erschienenen Schalter auch sehen zu können. Aber das wird in den späteren Leveln ein bisschen schwieriger und da gibt's dann auch optionale Sachen, dass du halt irgendwie einen geheimen Schlüssel finden kannst, den du dann in einem Level vorher noch in ein Schloss reinpacken kannst, wo du dann auch wieder was Neues findest, eine Schatzkarte irgendwie, die dann in noch einem anderen Level wieder was zeigt und so. Und das war dann insgesamt doch ein ganz angenehmer Rätselsnack. Also das habe ich gern gespielt, das war auch irgendwie 3 Stunden, glaube ich, und hat Spaß gemacht, das kann man machen.
Ich finde auch, das ist eine angenehme Länge für so Adventure-Games. Jetzt bei dem Amanita-Design natürlich noch mehr, weil das ja wirklich immer nur sehr, sehr kurz episodisch ist. Mhm. Aber es ist auch wirklich nicht mehr so, dass man jetzt irgendwie noch die gleichen Maßstäbe anlegt. So, ich erinnere mich noch damals in GameStar und etwaigen anderen Magazinen wurde immer geschrieben, oh, das Spiel ist unter 10 Stunden lang, das ist ja viel zu kurz für ein Point-and-Click. Mhm. Ich denke so, ja, ich verstehe, wo es herkommt. Und damals kam ja auch nur gefühlt ein Spiel alle 4 Jahre raus. Wir hatten ja nichts, aber ich bin auch froh, wenn ein Adventure-Game, speziell ein Adventure-Game, sich kurz fasst, mir ein paar coole Rätsel hinbringt und nicht zu lange bleibt. Gäste und Fisch fangen nach spätestens 3 Tagen an zu stinken.
Ich glaube auch, je länger die Spiele sind, desto höher ist das Potenzial für schlechte Rätsel oder für sinnlos füllende Rätsel irgendwie. Dann macht's lieber kurz, ne?
Ja, ein Herz für kurze Spiele. So auch das nächste.
Ja, das hattest du letztes Mal schon mal mitgebracht, TR49. TR49. Und ja, ich glaube, du hast es letztes Mal schon nicht so richtig beschrieben. Zumindest steht hier nahezu unmöglich zu beschreiben. Und ich schließe mich da einfach an. Am Anfang hat man wirklich keine Ahnung, was man macht. Und dann irgendwann ist man aber richtig into. Also es hat so ein bisschen diesen Root-Tree-Effekt. Mhm. Aber ich fand das hier sogar noch mal ein bisschen angenehmer, weil man irgendwie doch immer genug Hints bekommt, dass man auch von alleine weiterkommt. Also das fand ich bei Root-Tree auf jeden Fall schwerer. Und das hat mir hier auf jeden Fall ein besseres Gefühl gegeben, weil ich immer das Gefühl hatte, ah, jetzt habe ich das hier noch rausgefunden und diese Verknüpfung. Und es tut sich einfach unfassbar viel auf während des Spielens. Und obwohl man das komplette Spiel in dieser gleichen Eingabemaske ist, wo man halt diese Codes eingeben muss, und es ist so immersiv, obwohl man halt die ganze Zeit nur das Gleiche sieht, auch durch das unfassbar gute Voice Acting, was ich hier gern noch mal hervorheben möchte, ist echt wow. Also unbedingt mitnehmen.
Wie lange hat es gebraucht, bis du gemerkt hast, dass der Titel ja irgendwie auch doppeldeutig ist und in dem Spiel vorkommt?
Ich glaube, so nach 3-4 Stunden war ich dann in diesem Labyrinth. Und dann ist es auf einmal, hat alles viel mehr Sinn ergeben irgendwie.
Ja, mega cooler Moment, habe ich gut in Erinnerung.
Ja, ja.
Puzzlespiel, gutes Thema. Ich habe noch ein Puzzlespiel gespielt, was ich als Dorfromantik-like beschreiben würde. Das bedient sich nämlich eines ähnlichen Legesystems. Das Spiel heißt Preserve, ist aus dem letzten Jahr für den PC erschienen. Und ich würde sagen, es ist ein wholesome Puzzler und damit für mich in der gleichen Kerbe wie Dorfromantik. Es bedient sich ebenfalls einer Hexfeldlogik, allerdings legen wir die hier nicht wie bei Dorfromantik aneinander, um das Spielfeld zu vergrößern, sondern wir kriegen immer gleich so einen ganzen Haufen von denen, die wir aneinander legen. Also ein großes sechseckiges Feld, bestehend aus, ich sag jetzt einfach mal, 18 kleinen sechseckigen Feldern. Das schmeißen wir dahin und am Anfang ist da erstmal gar nichts drauf und dann müssen wir dafür sorgen, dass das entweder fruchtbar wird oder wir uns gezielt entscheiden, nee, diese Felder lassen wir mal brach liegen, da wachsen dann nachher andere Sträucher drauf. Auf dem fruchtbaren Boden lassen wir dann irgendwie noch einen Fluss durch die Mitte fahren, dann ziehen wir links und rechts davon so Schilf hoch. Auf dem grünen Boden, der dann daneben noch ist, auf der fruchtbaren Ebene, können wir so ein paar Büsche hochziehen und hinten weiter raus, wo wir uns entschieden haben, da wird nicht gegossen, da lassen wir das brach liegen, da kann dann so Gestrüpp und so Savanne entstehen. Und dann kommt nämlich der zweite Aspekt dieser Worldbuilding, um jetzt mal dieses riesengroße Wort dafür zu bemühen, dann können wir nämlich in diese Biome, die wir damit erschaffen, noch Tiere reinsetzen. Und je größer das Biom ist, desto mehr Platz für Tiere. Und die Tiere passen immer in verschiedene Biome. Und das müssen wir irgendwie so ein bisschen, Teil dieses Puzzles ist dann halt so ein bisschen zu mixen und herauszufinden, welches Tier man wo am besten hinsetzt, um die meisten Punkte zu machen. Denn je mehr Punkte wir kriegen, desto länger dürfen wir spielen, auch wie bei Dorfromantik. Und ich finde, das macht hier sehr, sehr viel anders. Und die guten Sachen nimmt es mit, würde ich sagen. Also gerade so dieses Spielprinzip, die Runden dauern immer so lange, wie sie müssen. Nachher schaut man auf sein Brett und denkt, ach, das war eine schöne Welt geworden und schön, dass es den Tieren hier so gut geht. Und ich ziehe jetzt weiter ins nächste Level. Und oh, das klingt ich möchte schön. Das eben diesen wholesome Puzzle-Game-Freunden möchte ich das gerne mit auf den Weg geben, weil ich glaube, ein paar von denen hören hier zu und die werden von mir chronisch unterversorgt und jetzt habe ich endlich auch mal was beizutragen.
Ein paar von denen sind auch Teil des Podcasts übrigens. Danke für den Tipp.
Gerne, gerne. Ja, und Wholesome trifft dann wahrscheinlich auch noch auf mein letztes Reisespiel zu. Ich habe mich einer Visual Novel gewidmet, was ja auch nicht häufig passiert. Aber ich hatte noch auf dem 3DS Attack of the Friday Monsters. Und das ist halt so ein typisches, es fühlt sich an, als wäre ein Ferienspiel. Da spielt man halt so, ja, ich würde mal sagen, so Grundschüler irgendwie, vielleicht so 8 oder 10 Jahre alt. Und die sind eben diesem großen Abenteuer japanische Sommerferien gegenübergestellt und denken sich immer so Spielchen aus. Und durch ihre Fantasie werden eben diese Friday Monsters zum Leben erweckt. Also diese typischen japanischen Fernsehserien, so Richtung Power Rangers und Co. Dann wird aus einer Wolke ein riesiger Drache oder dann stellt man sich irgendwie schon vor, was in der nächsten Episode passiert. Und das ist schön geschrieben, nett gemacht. Gameplay-technisch holt es einen fast gar nicht ab. Das einzige Gameplay, was in der Visual Novel wirklich so ein bisschen passiert, ist so ein Schere-Stein-Papier-System mit Sammelkarten. Auch da so, das bleibt halt seiner Metapher treu. Das ist halt, als hätte man sich früher selber so ein blödes Spiel ausgedacht. Und heute merkst du natürlich, ja gut, also Tiefgang hat es nicht. Es ist jetzt kein Magic the Gathering. Aber das passt eben alles so schön. Das ist eben, ja, ein nettes Spiel, das ich jetzt zwischendurch gespielt habe, um mir eine Zugfahrt, Kombination aus beiden zu versüßen. Das hat gut geklappt, während ich im Gang stehen musste, konnte ich da ein bisschen abdriften und in diesem romantisierten, altertümlichen japanischen Landstrich mit den Kids rumhängen. Das war cool.
Wie schön. Wie bist du da drauf gekommen? Kanntest du das irgendwie noch oder ist das so ein Geheimtipp? Ich kenne das gar nicht, aber es klingt toll.
Das war eine Empfehlung aus dem Freundeskreis tatsächlich. Hatte ich schon ewig auf der Liste und habe es jetzt, weil ich ja zu Hause halt den 3DS gar nicht mehr auspacke, aber ich finde, zum Reisen taugt der immer noch. Und da hatte ich es jetzt schon eine Weile drauf. Dann habe ich es da nochmal gezockt.
Ah ja, Grüße unbekannterweise. Hat wohl guten Spielgeschmack, diese Person.
Kurze technische Frage. Ja. 3DS hat ja immer noch diesen blöden proprietären Ladestecker, ne? Hast du da noch ein echtes Original-Netzteil dann immer mit dabei oder wie läuft das?
Da kann man sich für 99 Cent auf eBay einen USB Ladekabel für holen, mit diesem proprietären Stecker dran, dann kannst du es an deine Powerbank packen.
Ah, so rum, ja, okay, stimmt. Gut, dann muss ich das mal googeln. Danke, weitermachen.
Ja, ich habe ein Wochenende verbracht mit meinem eigenen Museum. Es gab nämlich eine Free-Weekend-Aktion von Two-Point Museum und natürlich ist das ein sehr smarter Marketing-Move, denn wenn man einmal anfängt, sein Museum aufzubauen, wird man natürlich gar nicht mehr aufhören damit. Es ist einfach wirklich das Beste, was sie machen konnten. Ja, das Spiel ist einfach kreativ und super lustig. Ein Museum braucht natürlich interessante Exponate und die kann man durch passende Mitarbeitende finden auf Expeditionen, also die schickt man dann dahin. Und dann brauchen die aber verschiedene Skills dafür. Da können denen auch irgendwie Sachen passieren. Also die können da auch Krankheiten mitbringen und können da auch leider sterben auf diesen Expeditionen. Aber sie können eben auch verschiedene Fossilien mitbringen, die man dann in seinem Museum ausstellen kann. Und dann braucht man natürlich für die ganzen Besucher, Gäste auch irgendwie Sanitäranlagen. Man braucht Souvenirshops und schöne Deko. Und dann braucht man Mitarbeiter, die die ganzen Kassen bedienen und die Toiletten sauber machen und aufpassen, dass keiner was klaut. Und irgendwann wird's voller und voller. Und dann ist es total schwer, alles im Blick zu behalten. Aber ich glaube, genau das macht den Charme aus. Und ich liebe einfach dieses Gewusel, was dann irgendwann aufkommt. Das ist echt super. Und es gibt verschiedene Themen. Also das erste Museum, das man so aufbaut, das hat so als Fossilien als Thema. Dann gibt's aber noch ein anderes Museum. Dann gibt's dann eher Unterwasser-Geschichten mit Aquarium. Und da kann man dann Fische holen. Und mit den DLCs gibt's dann noch mehr Themen. Also ich glaube, es gibt auch so ein Fantasy-DLC. Das sieht eigentlich auch ganz süß aus. Und ich glaube, das lässt sich dann auch echt endlos erweitern. Und es hat auf jeden Fall Charme und ich sehe, warum Leute da Unmengen an Stunden reingesteckt haben. Aber es hat jetzt zum Glück nicht so diese Spritze bei mir ausgelöst, dass ich an nichts anderes mehr denken konnte.
Ich hatte ja gerade schon gesagt, dass ich Stronghold 4, die Demo, so mit offenen Armen empfangen habe. Ich glaube, das liegt auch daran, dass ich vorher auf meinem Aussortiert-Stapel eins der Free Epic Games hatte, nämlich Rollercoaster Tycoon 3. Und danach habe ich noch mal versucht, dieses Dieses, was so ein bisschen später kam, wo schon Planet Coaster raus war, da kam auch nochmal ein Rollercoaster Tycoon. Das war auch ganz, ganz furchtbar und die haben beide nicht gezündet. Aber Two Point stimmt, das ist noch eine gute Alternative immer. Da habe ich, glaube ich, bislang auch nur Hospital gespielt.
Ich glaube, es gibt Hospital und Campus, glaube ich. Ne? Museum ist das Neueste, aber anscheinend ist es auch vereint wohl vieles und macht vieles nochmal besser als wo.
Na dann Museum natürlich. Ja. Hat man ja so eigentlich auch noch nicht gemacht. Also klingt schon nach einer coolen Metapher für so ein Aufbauspiel. Ungesehen, dachte ich, wäre auch ein Diablo-like Hack and Slay im Weltraum und habe mich in Greed the Black Border begeben und musste dann enttäuscht feststellen, dass das Spiel halt einfach nicht fertig ist. Also das ist so ein, ja, drei Klassen kannst du dir aussuchen, rennst dann halt durch so eine Space Station und ballerst rum. Und das ist ja erstmal so der Grundgedanke von jedem Hack and Slay und da darf man ja auch gar nicht mehr erwarten. Und man hat ein Skilltree, was will man mehr? Aber man merkt halt irgendwie so, mit jeden 10 Minuten, die ins Land gehen eigentlich, bis man das Spiel dann nach 6 Stunden endlich durch hat, dass es alles so unausgereift ist und so ungetestet. Und der Multiplayer macht keinen Spaß und das ist alles so uninspiriert. Ich meine, du hast doch hier Sci-Fi, du kannst doch machen, was du willst. Du musst doch jetzt nicht 3 Stunden lang das erste Kapitel auf einem Raumschiff spielen lassen und du kämpfst die ganze Zeit nur gegen Putzroboter. Also irgendwie macht das alles wenig Sinn. Und dann hat man noch irgendwie die Fähigkeit, so zu dodgen. Klar, das war ja auch die Zeit, wo Diablo 3 vorgemacht hat, dass Dodgen in so einem Hack'n'Slay irgendwie funktionieren kann. Aber das bringt hier auch irgendwie gar nichts, weil du halt nur, wenn du stehen bleibst, schießen kannst. Also es ist halt kein Run-and-Gun-System drin. Du musst dich halt hinstellen, wirst zum Turm, schießt auf Zeug, dann läufst du weiter, schießt wieder auf Zeug, dann läufst du weiter, schießt wieder auf Zeug. Und da passt halt auch dieses Dodgen gar nicht zu. Und irgendwie zieht sich das wie so ein roter Faden durch dieses Spiel. Es funktioniert halt wirklich irgendwie gar nichts. Also Finger weg von Greed, nicht gierig werden. Irgendwie kann man zwischendurch HP steigern, man kann aber stattdessen auch das Schild steigern. Und auch da so, das macht halt gar keinen Sinn, diese HP zu steigern, weil das Schild regeneriert sich und deine Lebenspunkte aber nicht. Und dann hast du einen Bossgegner und der zieht sich ewig. Der hat dann eine Mechanik, der du ausweichen musst. Und wenn du es einmal falsch machst, bist du halt One-Shot tot. Kannst das alles nochmal von vorne machen. Je länger das Spiel dauert, desto mehr Bullet-Sponges werden es. Also hättest du mir das hingelegt und gesagt, wir suchen gerade einen Publisher, dann hätte ich gedacht, ja, 2 Jahre Entwicklung noch, dann habt ihr ein gutes Spiel draus gemacht. Aber in dem Stand releasen ist schon hart. Also nein, Finger weg. Oh, und ich bin schon wieder dran. Und was für eine Überleitung. Ein sehr, sehr inspiriertes Alien-Szenario bietet, oh, ein englisches Wort, das ich permanent falsch ausspreche wahrscheinlich, Species Unknown, ich glaube, so spricht man das.
Spezies Unbekannt.
Spezies Unbekannt, ja. Bitte melde dich. Das gibt's für einen 10er und das ist ein super cooles, kleines Horror-Koop-Game, wo es darum geht, auf ein Raumschiff zu fliegen, das auch verlassen ist, aber wo man nicht den Putzroboter tötet, sondern wo man ein Monster jagt. Die Crew ist gestorben und dein erster Ansatz ist so ein bisschen wie bei Phasmophobia, Clues zu suchen, wer denn jetzt dein Gegner überhaupt sein könnte. Es gibt nämlich eine Vielzahl von Monstern, die es sein könnten in dieser Runde. Das wird immer zufällig ausgewürfelt. Und dann guckst du dir erstmal so die Leichen an und denkst, ah, Moment, der hat hier irgendwie, dem wurde ins Gehirn gebohrt. Ja, ist ein Horrorspiel, es ist auch relativ blutig dann zwischenzeitlich mal. Und dann findest du in der Datenbank halt raus, ja, das ist der medizinische Roboter, der ist durchgedreht, der bohrt den Leuten jetzt Löcher in den Kopf. Und dann musst du den halt entweder in den leichten Missionen musst du ihm aus dem Weg gehen und findest halt Wege, den zu stunnen. Und dann musst du irgendwas anderes auf dem Schiff machen. Oder in den schwereren Missionen musst du ihn nachher bekämpfen. Die haben dann immer so Schwachstellen, die du herausfinden kannst. Und gerade, wenn wir es mit 4 Leuten gespielt haben, waren das auch interessante und coole Kämpfe, wo man sich richtig absprechen musste, um diesen Bosskampf dann zu besiegen. Und die ganz schweren Missionen nachher, da musst du ihn einfangen. Und das hat dann nochmal eine andere Mechanik. Dann musst du ihn auf dein Schiff locken und irgendwie in so einer Stasiskammer einfrieren. Und das hat uns jetzt erstaunlich lange motiviert. Also es gibt erst eine Map, auf der Roadmap steht, es gibt jetzt noch eine zweite dieses Jahr, da freuen wir uns schon sehr drauf, weil dann wird das auf jeden Fall wieder ausgegraben. Und wir haben jetzt schon mit der ersten Map und ich glaube den ersten 6 Monstern, die es dann sein können, durchaus unsere 12 Stunden Spaß gehabt. Und das muss man ja auch erstmal schaffen. Also es gibt Spiele, die sortieren wir in eben dieser Koop-Runde sehr, sehr viel schneller aus.
Aber das ist noch Early Access, sehe ich gerade, ne?
Ja, genau. Also wie gesagt, die haben jetzt eine fette Map fertig und damit kann man sich über 10 Stunden safe beschäftigen, ohne dass sie einen zum Halse raushängt, weil es halt so viel Varianz drin hat, was die Gegner angeht. Und wenn die jetzt noch eine zweite bringen und noch mehr Gegner bringen, also ich glaube irgendwie vor einem Monat ist nochmal ein extra Gegner rausgekommen und wie gesagt, so die einfachen Missionen, da gehst du ihm ja nur aus dem Weg und dann hast du nochmal zwei verschiedene Versionen, einmal musst du ihn fangen, einmal musst du ihn besiegen. Das ist schon cool. Also die haben sich richtig was dabei gedacht. Da freue ich mich schon aufs Update. Also auf jeden Fall Horror-Empfehlung und Koop-Empfehlung. Atmosphärisch stark und neben Alien Isolation ein weiteres Spiel, das mich mehrfach schon das Leben gekostet hat, weil ich unachtsam unter einem Lüftungsschacht hinweggegangen bin.
Tja, da hättest du wohl einen kunstvollen Abgang machen können.
Habe ich auf jeden Fall, als das Vieh mich ausgesaugt hat.
Ja, ein weiteres Weltraumspiel, wenn man so möchte.
Doch, schon.
Ganz weit hergeholt. Ist The Artful Escape. Da sind wir drauf gestoßen, weil das ja das zuletzt produzierte Spiel vom Team von Mixtape ist, was wir ja alle drei sehr gerne mochten.
Oh ja.
Und ich habe es auch durchgespielt und muss leider sagen, so um es mal kurz vorwegzunehmen, hätte ich das zuerst gespielt, hätte ich mich, glaube ich, nicht auf Mixtape gefreut.
Krass.
Ich hatte auch den Gedanken, aber der war ein bisschen andersrum. Ich dachte so, oh, wenn ich Mixtape nicht kennen würde, dann würde das, glaube ich, ein bisschen besser funktionieren.
Ja, es könnte auch sein. Also es geht halt um einen Typen, der Neffe von einem bekannten Musiker ist und dann irgendwie auch seinen eigenen großen Durchbruch irgendwie jetzt plant, aber auch noch so ein bisschen in der Selbstfindungsphase ist. Und wie das dann so ist, wird er irgendwie eines Nachts von einem Alien entführt und ist dann im Weltraum unterwegs und muss da vor ganz komischen Kuriositäten Musik machen und auf ganz verschiedene Art und Weise irgendwie. Und es ist alles sehr abgedreht und experimentell und sehr, wie nennt man denn diesen Stil? So ganz hohe Luftgitarren-Geschredde. Nicht unbedingt Luftgitarren, aber E-Gitarren und sowas.
Power-Metal? Hair-Metal?
Na, nee. Ja, was Power-Metal ist ja auch viel mit Schlagzeug und so. Das ist halt nur Gitarre. und es ist halt irgendwie, also es sieht auf jeden Fall cool aus und hat auch nette Ideen irgendwie, aber es ist mir zu, ja, weiß ich nicht, hat halt die ganze Zeit das Gefühl, als würde da jemand neben mir sitzen und sagen, hey, guck mal, wie cool wir sind und was wir für verrückte Ideen einbauen, guck mal, wie abgefahren das alles ist, ne, guck mal, und jetzt hier, da auch, boah, wie bunt, krass, oder?
Aber mögen wir sowas denn nicht?
Nee, es wirkt so ein bisschen zu gewollt.
Ja. Ah.
Ich möchte das selber denken. Ich möchte nicht, dass mir das jemand die ganze Zeit ins Gesicht schreit. Also ich möchte gerne der Typ sein, der sagt, boah, ist das cool und wie bunt, wow, wie abgefahren. Und nicht, dass das Spiel mir das selber sagt. So. Also das ist schwer zu beschreiben. Muss man selbst erleben.
Oder auch nicht.
Ja, nee, ach, ich weiß nicht. Also es war jetzt auch nicht irgendwie doof, aber ich habe mich da schon sehr schwer mitgetan. Dafür, dass es nur irgendwie 5 Stunden geht, habe ich bestimmt 6 oder 7 Sessions dafür gebraucht, um das durchzuspielen. Was jetzt auch nicht daran liegt, dass es super schwierig wäre oder so. Also der anspruchsvollste Gameplay-Aspekt ist dann so ein bisschen wie Simon Says, dass du halt eine vorgegebene Melodie in der richtigen Reihenfolge nachspielen musst. Aber auch das ist nicht länger als, weiß ich nicht, 6 oder 7 Tastenkombinationen, also Tasten in Folge, die dir auch angezeigt werden, die du theoretisch auch direkt live mitspielen kannst. Und zum Ende hin wird's auch eigentlich nochmal ganz cool, weil dann die eigentliche Geschichte der Selbstfindung irgendwie nochmal so wahr wird, wer er wirklich sein möchte und ob er denn überhaupt so das Zeug zum Musiker hat und ob das überhaupt das Ding ist, was er sein will und so. Aber ja, weiß ich nicht. So mein Fazit, was hier reingeschrieben ist, schade eigentlich, hätte das gern in gut gespielt.
Oha, okay.
Das war... Ja, ach, ich weiß auch nicht. Vielleicht war ich auch von Mixtape einfach zu doll verwöhnt. Das, was Tanja gerade sagte, dass wenn man Mixtape nicht kennt, dass es dann irgendwie besser ankommt. Aber ich weiß nicht, da würde ich gerne von Leuten hören, die das in der chronologischen Reihenfolge gespielt haben. Erst das und das gut fanden und dann sich auf Mixtape gefreut haben. Dass mir das vielleicht nochmal näher gelegt wird. Aber ich will es auch nicht verteufeln. Also ich glaube, wenn man das mag, dann macht es das schon ganz gut. Für mich, es gibt halt auch viele Dialoge, wo man halt verschiedene Sachen antworten kann, aber irgendwie sind die auch alle komplett egal. Weil da wird nie wieder darauf Bezug genommen, so richtig, dass das einen Sinn hätte. Also manchmal wird irgendwas wiederholt, aber da wäre auch völlig egal, hättest du das andere gesagt. Also das ist so ganz schlechte Illusion of Choice.
Ja, gut, okay. Ich habe es ja eigentlich auch noch auf der Liste. Muss ich mir vielleicht überlegen, wann ich das jetzt wirklich mache.
Ja, ich habe es jetzt so knapp, es gibt so eine Kapitelmarkenanzahl und ich bin jetzt so knapp nach der Hälfte, so wo man sich dann auch umziehen kann, die Passage.
Ah ja.
Und also ich habe das so ein bisschen gespielt und dann habe ich gedacht, es fühlt sich einfach alles an wie ein experimenteller Mixtape-Prototyp, weil man auch, also es hat ganz viele Elemente, wo du dir denkst, ich weiß nicht, hattet ihr das bei Skyward Sword und Breath of the Wild? Immer wenn ich Skyward Sword spiele, dann denke ich mir, ah, okay, das war die Idee dann am Ende für Breath of the Wild irgendwie. Mhm. Und das habe ich hier auch gehabt, weil es gibt auch viele von diesen crazy Laufpassagen, wo du dann auf deiner Gitarre schredderst und im Hintergrund sind ganz viele Lichter leuchten, die dann angehen und alles ist irgendwie crazy und das macht Mixtape ja auch ganz viel, dass du dann Feuerwerke mit deinen Fingern machen kannst und so. Und ich habe das Gefühl, sie wollten vielleicht auch schon einfach viel in die Richtung machen, aber irgendwie ging es noch nicht in dieser Zeit, in der das Spiel rauskam vor ein paar Jahren. Und ich weiß nicht, es wirkt halt alles so sehr gewollt abgespaced, sag ich mal. Und zusätzlich, Weltraum und Aliens sind eigentlich gar nicht mein Thema. Also da kann man mich eigentlich mit jagen. Deshalb war ich da jetzt auch nicht so empfänglich für. Da finde ich die Geschichte von Mixtape einfach auch für mich ein bisschen zugänglicher, weil ich das einfach irgendwie nachvollziehbarer finde.
Hey, wurdest du noch nie auf irgendeine Weltraumreise mitgenommen?
Nee. Also ich träume auch nicht so was Verrücktes oder so. Irgendwie. Ich finde so Spiele machen sich irgendwie sehr einfach, weil du kannst ja wirklich alles machen. Und ich finde, wenn du alles machen kannst, dann ist es wieder nicht so kreativ. Weil dir die Welt ja offen steht irgendwie.
Ja. Ich finde, das ist immer ein bisschen lazy, weil man dann ja dem Spieler überlässt, was Gutes draus zu machen.
Ja, das ist geil. Nee, bitte sagt mir, ob es ein gutes Spiel ist oder nicht.
Nein, bitte gib mir die Geschichte vor, die ich erleben soll. So, also, wenn ich alles erleben kann, dann ist es ja kein gutes Storytelling in dem Sinne. Muss es ja auch nicht, aber ne, man kann ja auch ein Sandbox-Spiel haben, aber
Ja, also irgendwie hat es für mich nicht funktioniert. Ich würde schon gern wissen, was Dodo dazu sagt, aber ne? Also wie gesagt, ich habe so 2,5 Stunden gespielt. Ich glaube, es reicht auch echt für einen Eindruck.
Ja, also das Gameplay ändert sich halt auch nicht groß.
Also ich hatte ja schon Sachen aussortiert. Vielleicht mache ich da einfach mit diesem Spiel weiter. Zumindest mal reinspielen und gucken, wie gut es hängen bleibt. Ja, schauen wir mal. Ein weiteres Spiel, was ich durchgespielt habe, ist Star Wars Super Bombard Racing. Und jetzt stellt ihr euch natürlich 2 Fragen. Einerseits, warum zum Geier spielst du einen Star Wars Racing Game auf der PlayStation 2 von 2001? Und was ist überhaupt ein Bombard? Und auf eine dieser Fragen habe ich eine Antwort für euch. Ein Bombard ist quasi ein fliegender Autoscooter. Und dieses Spiel ist ein absoluter später Zeitzeuge, weil eigentlich waren ja die Rennspiele, wo ein Cheatcode große Köpfe angemacht hat, so 98, 97. 2001 hat das Team von LucasArts, ja, richtig gehört, LucasArts, da irgendwie noch nicht genug von gehabt und hat einen Fun Racer, also Mario Kart Klon wäre schon geprahlt, rausgebracht für die PlayStation 2, den man Gott sei Dank in 3 Stunden durch hat. Also, es ist wirklich ultra low effort. Es sind 8 Fahrer, 9 Strecken, 2, 3 Unlockables hast du noch dabei. Kannst du wahrscheinlich dann irgendwie in der Screenfun nachlesen, wie man die noch freikriegt, aber es hat mir dann gereicht, als ich dieses Spiel durchgespielt hatte. Es leidet unter den gleichen Krankheiten wie jeder schlechte, unambitionierte Mario Kart-Klon. Es hat schlechte Items, die keinen Spaß machen. Es hat gurkige Steuerung, vor allem wenn man ans Driften kommt. Und es macht halt wirklich auch wenig Sinn, dass man ausgerechnet die Star Wars Lizenz da drauf klebt und dann irgendwie Sebulba hat, der so einen total zusammengestauchten Podracer hat oder dann Obi-Wan, der da mitfliegt oder Yoda, der auf irgendeiner Schüssel sitzt. Also es ist wirklich sehr, sehr abstrakt und weit hergeholt alles und kann in der Entwicklung eigentlich keine 2 Monate gedauert haben, hätte ich so gedacht. Und dann schaue ich mir manchmal auf Wikipedia oder wo auch immer man Informationen dazu findet, so an, wie denn die Entwicklung dieses Spiels war. Und die haben da 2 Jahre dran gesessen. Und da fragt man sich, was war da los bei LucasArts, einem Studio, das doch eigentlich große, große Titel hatte. Also klar, die haben das dann irgendwie so einem kleineren Junior-Team gegeben. Das hat sich Lucas Learning Label genannt. Da hatte ich noch nie was von gehört. Aber es wurde ja immerhin so mit der eigenen Lizenz dann unter dem großen Namen released. Und das war schon, ja, ganz schöner Schrott, muss man sagen. Also jetzt habt ihr davon auch mal gehört. Und wenn euch mal jemand fragt, was ein Bombard ist, dann sind es Dinger, auf denen Obi-Wan Kenobi und Padme sich gegenseitig an die Schüsseln fahren. Mhm.
Und warum hast du das jetzt nochmal gespielt?
Ich hatte das noch auf meinem PS2-Stapel liegen. Irgendwie kuriose Spiele für.
Wie kam es da drauf?
Den Mindestbestellwert vollmachen bei Kleinanzeigen.
Ah.
Okay. Lass ich gelten.
Oder Quatsch, Kleinanzeigen, nicht Rebuy und solche Seiten. Was gibt's da noch alles? Medimobs und Zocks und sowas. Da kriegt man ja dann immer so, hey, wenn du noch 3 Euro drauflegst, dann kannst du das und das und das. Ja, und dann geht man halt mal durch. Was hat denn LucasArts eigentlich so gemacht? Ach so, Star-Wars-Spiele. Ach, das auch. Und ich habe wieder was gelernt.
Ja, ich habe auch was gelernt. Und zwar, dass Pongel ein gottverdammtes Genie ist. Denn er hat es geschafft, die Spritze von Vampire Survivors aus meinem linken Arm in weiß ich nicht was zu verwandeln und in meinem rechten Arm zu stecken, und zwar als Kartenspiel. ich habe im Demo-Podcast schon erzählt, dass wir Vampire Crawlers, also wir vor allem, dass ich Vampire Crawlers angespielt habe und da gemerkt habe, ja, okay, die Demo reicht, ich brauche dieses Spiel. Und ich finde es komplett irre, wie gut dieses Spiel mit all den Sachen, die es in Vampire Survivors gemacht hat, auch einfach als Kartenspiel funktioniert. Also als Dungeon-Crawler so ein bisschen. Man spielt halt in der First-Person-Ansicht, was ich auch schon wild finde. Läufst du durch so einen Dungeon durch, kannst dich halt nach links und rechts drehen, immer einen Schritt nach vorne, einen Schritt nach hinten und so weiter gehen. Und da warten dann Gegner, die halt bei Kontakt einen Kampf mit dir anfangen. Und dann musst du halt dein Kartendeck ausspielen. Und du hast als Karten deine normalen Waffen, die du auch bei Vampire Survivors hast. Also irgendwie ein Messer, die Peitsche, ein Heil-Item und so weiter. Und das funktioniert einfach, als wäre es nie etwas anderes als ein Kartenspiel gewesen. Und das finde ich so krass. Und ich habe da jetzt irgendwie in den letzten 3 Stunden 9 Stunden gespielt. Ich weiß nicht, wie das geht.
Ich bin richtig froh, dass das bei mir nicht so gut funktioniert hat. Ich habe auch reingezockt, weil natürlich musste ich gucken, ob Vampire Survivors, ob dieses verrückte Genie das noch einmal hinbekommt. Und ja, also alleine so einen, ich weiß nicht, also so zu 92, 93 waren ja solche Dungeon-Crawler irgendwie angesagt, wo du nach vorne gehst und dann drehst du nach links und dann gehst du wieder nach vorne und dann steht da so ein aus Pappe ausgeschnittenes Monster vor dir. Ja. Und diesen Style ja, einzufangen. Wie bei
Doom oder Wolfenstein 3D.
Ja, bei so einem ganz alten Ultima halt. Und da dachte ich die ganze Zeit, alleine diesen Style einzufangen, das schafft ja wirklich nicht jedes Team. Und dann daraus noch ein funktionierendes Spiel mal wieder zu machen, das halt so eine absolute rudimentäre Steuerung hat. Und dann kannst du ja auch noch klicken, so die Karten, da kannst du einfach sagen, play all, ja, mach halt, wird schon irgendwie funktionieren, so numbers go up. Und es funktioniert halt erstaunlich gut, muss ich sagen. Aber aus irgendeinem Grund konnte ich den Absprung finden. Ich werde es nämlich nicht nochmal angucken, ich bin okay. Ich bin okay damit, eine gute Zeit gehabt zu haben.
Ja, ich denke immer, ja, eine Runde geht noch, und dann habe ich irgendwelche neuen Upgrades und will was Neues ausprobieren. Weil, also es gibt halt auch wieder richtig geile Synergien. Also alleine schon, dass du die Kosten der Karten anpassen kannst, auch ins Negative. Und dir dann die Karte beim Ausspielen einfach Mana gibt und dadurch dann auch der Kombo-Wert wieder erhöht werden kann, weil du immer, ja, das ist Wahnsinn. Es macht so viel Spaß. Aber ich glaube, also wenn ich es spiele, bin ich komplett drin. Aber wenn ich es nicht spiele, dann denke ich auch nicht dran. Also es hat mich noch nicht so sehr wie Vampire Survivors. Also ich spiele das halt aktuell morgens im Stream immer so eine Runde. Das ist übrigens ein Punkt, der mich ein bisschen stört. Es gibt halt nicht mehr dieses klassische Zeitlimit, dass du nicht weißt, okay, ich muss 30 Minuten überleben, dann ist die Runde vorbei. Sondern du musst eben irgendwie auf Ebene 5 kommen, glaube ich, und dann ist da ein großer Bossgegner und den musst du besiegen. Und dann ist das Level geschafft. Und das dauert bei mir, so wie ich spiele, also ich versuche halt meistens immer alle Gegner umzubringen, was auch irgendwie Quatsch ist, aber macht halt Bock. Dann dauert es ungefähr 1 Stunde ein Run, was mir eigentlich zu lang ist. Ich denke dann immer, ja, beim normalen Vampire Survivors waren ja auch nur 30 Minuten, aber das ist ja auch Quatsch, weil du brauchst ja auch 1 Stunde ungefähr. Deswegen bin ich da noch am Überlegen, wie ich das am besten mache. Aber ich fürchte, ich werde das einfach weiterspielen, bis ich alles wieder unlocked habe und dann kommt es wieder zur Seite, bis der nächste Patch kommt und dann eine Runde geht noch. Aber ich habe auch ein bisschen drüber nachgedacht. Also es ist halt kein krass gutes Kartenspiel in dem Sinne, weil im Grunde gucke ich halt nur auf die Kosten der Karten und feuer die in der richtigen Reihenfolge ab. Das ist jetzt nicht so, dass ich da für Gegner, unterschiedliche Gegner irgendwie unterschiedliche Strategien fahre, wie bei einem Slay the Spire oder so. Aber ich glaube, das war ja das alte Vampire Survivors auch schon nicht. Das war ja auch nur Looten und Leveln und Numbers Go Up, wie du schon sagtest. Und das funktioniert halt hier jetzt als Kartenspiel genauso. Das ist Wahnsinn. Es hat kein Recht, so gut zu funktionieren.
Ein Recht, so gut zu funktionieren, hat der eigentliche Grund, warum ich die PS2 wieder aufgebaut habe, nämlich Half-Life Decay. Ein Kumpel von mir hat gerade den Plan gehabt, alle Half-Life-Teile mal wieder durchzuspielen und ist dann drüber gestolpert, dass es ja damals Half-Life Decay nur auf der PlayStation 2 gab und hatte mich angeschrieben, hier, du hast doch so einen Scheiß immer, und ich dachte, ja, natürlich habe ich so einen Scheiß, ich bringe das mit, und dann ist mir aufgefallen, die Disc hat dann doch schon ein bisschen gelitten, wir konnten es nicht abspielen, aber eine kurze Google-Suche hat gereicht, um zu sehen, Half-Life Decay, das damals PlayStation 2 exklusive Koop-Add-on zur Half-Life, kann man mittlerweile mit dem sogenannten Sven-Koop auf dem PC spielen. Das ist so eine Mod, da kann man auch das erste Half-Life im Koop spielen und sich das irgendwie so ein bisschen schwerer patchen noch, damit da halt ein paar mehr Gegner drin sind, weil normalerweise rennst du Half-Life ja dann doch aus heutiger Sicht auch alleine relativ easy durch. Das kannst du dann mit 2 oder 3 oder ich glaube sogar 16 Spielern spielen, wenn du unbedingt willst. Und Decay ist eben diese typische Koop-Erfahrung, wo man eben zwei Wissenschaftlerinnen spielt und so links und rechts von der Hauptstory, also der ersten Trilogie, wenn man so will, mit Blue Shift und Opposing Force, so ein paar Aufgaben erledigt. Man ruft zum Beispiel irgendwie das Militär zwischendurch um Hilfe und dann erklärt sich das im Hintergrund so ein bisschen, ja, okay, wo kommt denn das Militär her? Ach so, guck, die beiden haben das gerufen. Das braucht es jetzt auf keinen Fall, aber es spielt sich halt cool und mehr Half-Life ist ja eigentlich immer gut. Und es wurde zwar nicht von Valve selbst entwickelt, aber es taugt auch heute noch, und da Sven Koop gratis ist und man sich das Map-Pack scheinbar in einer legalen Grauzone einfach aus dem Internet laden kann, ist das eine echte Alternative zu diesem vorher PS2-exklusiven Half-Life Koop-Event. Und ich muss sagen, also wir machen ja seit, ich glaube, 25 Jahren Witze, dass Half-Life 3 niemals erscheint, aber wenn es kommt, warum eigentlich nicht als Koop, habe ich mir so gedacht. Weil ich meine, Alyx kam und war ein neues Half-Life nach 25 Jahren und war VR. Also warum jetzt nicht mal irgendwie den nächsten Schritt gehen und irgendwie ein geiles Koop-Half-Life machen? Würde, glaube ich, es ist an der Zeit. Mach das mal. Und bis dahin spielt Half-Life Decay.
Ja, oder wenn ihr euch nicht gegenseitig, wobei doch abschießen muss man sich da auch bei Mecha Chameleon, habe ich ja auch ich nur einen Abend gespielt. Das ist ein Multiplayer-Online-Spiel. Ich habe unser großes Vorhaben in die Tat umgesetzt. Ich habe mit Freunden im Internet etwas gespielt.
Wow.
Und ja. Und das ist ein Spiel, da geht es darum, dass jeder eine zu Anfang komplett weiße Strichmännchenfigur quasi hat und durch ein Level läuft und sich dort irgendwo platzieren kann, um sich zu verstecken. Und der Kniff ist aber, dass man sich nicht nur verstecken kann, sondern man kann sich auch anmalen, sodass man quasi mit der Wand eins wird. Und ein paar Leute verstecken sich halt und 1 bis 2 Leute suchen die dann und müssen die dann halt anklicken, um sie zu finden. Und das ist extrem lustig. Also es ist ein, mir wurde gesagt, ein Multiplayer-Slop-Game. Weil es halt sehr simpel von der Grafik her ist und so weiter, aber es ist halt einfach die Idee dahinter, die ist so genial wie simpel, dass du dich halt einfach quasi verstecken spielst online, aber dich auch noch so, je nachdem wie gut du malen kannst, halt wirklich vor so einer Holztür stehst und dann halt die Bretter und so weiter auch auf deinem Charakter drauf gemalt hast und dich dadurch gut versteckt hast. Und manchmal muss man sich auch gar nicht so gut anmalen, weil du halt irgendwie vor einer grünen Wand stehst und einfach nur den richtigen Grünton treffen musst oder. Das ist ganz witzig, wir haben das, glaube ich, mit 8 Personen gespielt online, also halt über Discord mit Voice Chat, und ja, es ist halt eins von diesen sehr netten, wir hängen zusammen, quatschen ein bisschen dumm Zeug und spielen irgendwas nebenbei Spiel, und da funktioniert es sehr gut. Ich habe danach auch bei Instagram so ein paar Reels dazu gesehen, wo halt Leute, die wirklich malen können oder Künstler sind, das Spielen und da siehst du die Figuren halt gar nicht mehr vor der Wand. Die haben, gut, es ist natürlich auch irgendwie mit mehr Vorlaufzeit und so weiter, aber das ist schon irre, wie gut man das machen kann, theoretisch. Und wie gut es aber auch funktioniert, wenn man es nicht so gut kann. Also da muss man jetzt nicht groß irgendwie künstlerisch begabt sein, um da Spaß haben zu können. Man kann auch einfach irgendwas machen und Kreativität an sich zahlt sich aus. Zu wissen, wo man sich gut hinstellen kann, weil natürlich dein Charakter auch eine gewisse Tiefe hat und dann sowieso ein bisschen von der Wand abstehst und du, selbst wenn du perfekt malst, nur aus einer Perspektive aus perfekt aussiehst, beziehungsweise perfekt mit der Wand verschmilzt. Deswegen ist es halt eh immer so ein bisschen. Aber das macht sehr viel Spaß, das kann ich empfehlen. Wenn man eine Freundegruppe hat, mit der man spielen möchte abends und nichts weiß für unter 3 € oder so, dann kann man sich das gerne mal angucken.
Ja, ich schließe die lange Liste der Spiele mal mit einem langen Spiel. Nice. Monster Hunter Stories 3 Twisted Reflection. Ich kacke ab bei Zahlen im Titel, wirklich. Nimmt einfach die Zahlen aus den Titeln, ja.
Durchgespielt spricht die Zahl halt immer so aus. TR49 halt.
Ja.
Ja, ich habe ja eigentlich immer, sage ich mal, so ein JRPG, was ich so nebenbei so ein bisschen spiele. Ich möchte hier schon mal vorwegnehmen, dass ich nach Monster Hunter Stories 3 mit Final Fantasy X angefangen habe.
Yeah. Sehr gut.
Aber dazu dann mehr, wenn ich es auch durchgespielt habe. Ja, die Monster Hunter Story Spiele, die mag ich sehr, sehr gerne. Ich finde, neben den Digimon-Spielen sind das eine sehr solide Pokémon-Alternative. Also, wenn man keine Lust hat auf Pokémon, aber Lust auf so schöne Monster-Collection-Spiele, dann kann man sich das auf jeden Fall anschauen. Die Welt ist schön, die Grafik ist passend und es läuft auch echt super auf der Switch 2. Also, ich bin mittlerweile echt froh, dass ich die hab, weil alle Spiele, auch wenn ich jetzt so ein bisschen so ältere Spiele angespielt habe, das läuft einfach irgendwie besser. Gerade wenn die eine dedizierte Switch 2-Version nochmal haben, die dann vielleicht ein paar Euro oder so kostet, aber das lohnt sich dann schon auf jeden Fall, obwohl ich immer jemand bin, der sagt, naja gut, ist mir nicht so wichtig, aber wenn man es dann mal hat, dann ist es doch ganz schön. Die Story, die ist so okay, ist jetzt nichts wirklich Besonderes, aber ist eigentlich ganz, ganz nett, sage ich mal. Es ist jetzt nicht so wild kindlich wie bei Pokémon manchmal. Es ist schon ein bisschen erwachsener geworden, auch generell erwachsener als die vorherigen Titel. Also ich habe das Gefühl, sie wachsen so ein bisschen mit der Spielerschaft auch mit, was ich ganz, ganz nett finde. Was richtig Spaß macht, ist natürlich wie immer der Gameplay-Loop. Neues Areal erkunden, Monstis sammeln, Eier brüten, Habitate hochleveln, neue Monstis freischalten und dann irgendwie erkunden, kämpfen. Und weiß nicht, es funktioniert einfach immer wieder gut. Weiß nicht, ob ich da noch mehr dazu sagen muss. Teilweise gibt's leider auch nervigere Kämpfe, weil bestimmte infizierte Monstis auch bestimmte Taktiken zum Bekämpfen benötigen und die sind teilweise sehr undurchdringlich. Also sie sind einfach umständlich und auch schwierig erstmal zu finden, die Taktiken. Ich musste ganz, ganz viel und oft googeln leider, wie ich jetzt ein bestimmtes Monster bekämpfe, weil manchmal braucht man eine Waffe mit einer bestimmten Fähigkeit oder muss seinen Abwehrwert bis zu einem bestimmten Grad irgendwie hochpushen. Und da bin ich irgendwie von alleine leider nicht so drauf gekommen. Also ich finde, da könnten sie ein bisschen, ja, das auch ein bisschen zugänglicher gestalten. Ich habe manchmal das Gefühl, die Monster Hunter Devs sind da so ein bisschen, weil viele sagen, ach, Monster Hunter ist so leicht geworden, dass sie dann auf Krampf irgendwie die Spiele dann so umständlich machen. Aber ich finde, das hat's gar nicht nötig. Weil ansonsten ist das Kampfsystem sehr solide, also es macht einfach Spaß. Ja, leider hat das keinen Multiplayer mehr. Also das war auch ein Spiel, da konnte man im ersten, zweiten Teil auch die Monsties irgendwie zusammensammeln. Das geht jetzt leider nicht mehr. Ist echt schade irgendwie, weil ich finde, das ist schon prädestiniert dafür. Und es hat auch kein wirkliches Endgame. Und das lässt einen das Spiel natürlich schnell wieder liegen. Also fand ich auch irgendwie schade, weil ich glaube, dass man sonst schon noch Gründe gehabt hätte, in der Welt zu bleiben. Aber dadurch habe ich dann gedacht, naja, jetzt habe ich den Boss bekämpft, dann ist es wohl fertig. Aktuell gibt es leider ein bisschen Review-Bombing, weil die so eine enttäuschende DLC-Politik haben. Also sie hatten jetzt bei der letzten, ich glaube, ob es beim Summer Game Fest, weiß ich gerade nicht, aber sie hatten auch ein DLC angekündigt, aber es hat wohl viele Leute enttäuscht, deshalb bomben sie das Spiel so ein bisschen. Finde ich schade. Kann man irgendwie, also das Spiel ist jetzt nicht so schlecht, dass es das irgendwie verdient hat. weiß nicht, warum die Fans, ich glaube, die sind da so ein bisschen emotionaler invested, dass sie sagen, okay, sie fühlen, dass das Spiel irgendwie abandoned wird oder so, weil es halt nicht so behandelt wird, wie sie sich's gerne wünschen würden. Aber hilft natürlich der Reihe auch nicht, wenn man das jetzt dann schlecht bewertet. Ich hatte auf jeden Fall 60 Stunden lang sehr viel Spaß damit und ich würde es auch empfehlen, wenn jemand genug Zeit dafür übrig hat.
60 Stunden, das ist ja mehr als all die anderen Spiele, die wir heute mitgebracht haben, zusammen.
Ach, ich will jetzt nicht rechnen, aber könnte hinkommen.
Ja. Könnte hinkommen, ja. Über was für einen Zeitraum hast du das gespielt?
Seit es raus ist, ich glaube März.
Oh, es geht ja sogar. Es sind ja nur 3 Monate.
Wie lange steht bei dir jetzt schon? Naja, lassen wir das.
Ich habe bald das Jahr voll. Weil ich bin auch schon bei über 80 Stunden.
Krass.
Ja, das ist echt krass. Ach so, Persona 6 haben wir gar nicht drüber geredet. Wurde auch geteased beim Summer Game Fest.
Oh, dann muss ich das auf jeden Fall bald beenden.
Na gut, ich glaube, du hast noch ein paar Jahre. Aber es sieht auch super vielversprechend aus. Freue ich mich drauf.
Ich habe auch tatsächlich schon mit dem Gedanken gespielt, nochmal 3 oder 4. Also 4 habe ich ja schon gespielt, aber 3 vielleicht nochmal zu spielen.
Mhm.
Mal schauen. Oder ReFantazio. Aber das ist ja...
Das würde ich eher empfehlen, glaube ich.
Alleine des Styles wegen, ja. Das muss ich eigentlich auch spielen.
Ja. Wahrscheinlich ist das heutzutage besser.
Die Musik ist auch toll, ja.
Naja, erstmal noch 2 Jahre Persona 5 spielen und dann gucken.
So, ist es Zeit für lustige Quizfragen und Antworten?
Mhm.
Ja.
Okay, ich lese nochmal vor. Auf welchem Spiel basiert die Software der sogenannten Pain Station?
Also, da es nach einem Spiel gefragt ist, ich habe das Ding leider nicht angespielt oder vielleicht zum Glück nicht angespielt, aber ich weiß, dass es das Teil ist, was im Videospielmuseum in Berlin steht. Genau, und irgendwie so ein Berlin, Kunstprojekt mal war. Weißt du, welches Spiel das war?
Ich habe das sogar gespielt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es Pong ist.
Verdammt, okay. Ich hatte Mensch, ärger dich nicht gesagt, aber dann war das ein anderes Projekt, was auch in dem Museum stand.
Das kenne ich wiederum nicht.
Und wir haben einen Gewinner.
Stark.
Pong, die Pain Station, wurde 2001 von 2 Studenten als Kunstobjekt entworfen. Also war nicht schlecht, die Antwort. Während 2 Spieler eine Variante von Pong spielen, legen sie eine ihrer Hände auf die Pain Execution Unit, die dem Spieler je nach Situation Schmerzen durch Hitze, Strom oder eine kleine Peitsche zufügt. Oh mein Gott, das liest sich ja wie so ein Real-Life-Danganronpa oder so. Das ist geil. Und dann haben wir noch, zu welchem Spiel wurde eine sogenannte 4D-Kerze als Merchandise-Artikel verkauft?
Ich habe das schon mal neulich in der Quizfrage gehört und ich habe es wieder vergessen. Ich weiß noch, dass so 4D-Duftzeug auch bei einem Kojima-Spiel auf der Diskette war, bei Police Nords, glaube ich, und das sollte dann irgendwie nach Blut riechen, damit man voll am Tatort ist oder so, aber das mit der Kerze habe ich wieder vergessen.
Ich bin ganz raus. Also ich weiß, dass bei Earthbound irgendwie so Sticker mit bei waren, die nach irgendwas gerochen haben, aber eine Kerze, keine Ahnung.
Wir sind im Horrorgenre, falls euch noch ein Hinweis hilft.
Nee, dann bin ich raus.
Oh, dann war's doch bestimmt irgendwie Resident Evil 7 und das sollte nach dem Eintopf der Bakers riechen.
Spiel ist richtig, aber der Geruch ist falsch. Resident Evil 7. Die Kerze sollte nach Blut, Schweiß und modrigem Holz riechen, damit sich der Spieler noch mehr in das Baker-Anwesen versetzt fühlt, besonders im VR-Modus. Ein ähnliches Gadget gab es auch für das Spiel South Park, die rektakuläre Zerreißprobe. Die sogenannte Nosulus Rift soll dabei Fürze im Spiel riechbar machen. Häufig ist sie aber nicht.
So, angeteasert, nächste Folge. Haben wir ja schon, dass wir über Bücher reden. Aber was war denn euer Schrottcast dieser Folge?
Ich hatte gar keinen so richtig, glaube ich, mal wieder.
Dafür habe ich 2.
Sehr gut.
Also Simon 5 ist einfach ein Schrottspiel und Greed ist ein unfertiges Spiel, das so nicht hätte erscheinen dürfen. Beides auf den Schrottcast-Thron.
Ja, mein Topcast ist Vampire Crawlers mit der Nadel. Es tut mir leid.
Wie schön.
Ich räume Librarian auf den Topcast-Stapel.
Ich würde ja fast sagen Species Unknown, weil wir da so eine gute Erfahrung mitgemacht haben, obwohl es im Early Access ist. Aber wenn das released wird, müssen wir da nochmal drüber reden. Also bleiben Sie auf einem guten Kurs da, liebes Entwicklungsteam. Bis jetzt ist es Preserve, gutes wholesome Puzzle-Game in der Form seit Dorfromantik, nicht wieder gesehen.
Ja, das habe ich mir auch direkt vorgemerkt.
Ich habe es schon gekauft.
Schön, dann hören wir das ja nächste Folge nochmal.
Ja, ich plane ein kleines Projekt. Ich kündige das jetzt einfach an. Oh. Ich will was ganz Wildes starten. Ich will einen kleinen Newsletter starten, wo ich jeden Monat ein kleines, kurzes Spiel unter 5 Stunden vorstelle.
Nice.
Und Preserve hat sich da angeboten. Deshalb habe ich das direkt auf die Liste gepackt. Aber ist aktuell nur ein Plan. Ich muss ihn noch ausführen. Aber ihr hört es zuerst.
Ach, wie cool. Finde ich gut.
Ja, sehr cool. Keep us posted.
Yes.
Und wir haben, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen, außer stay hydrated. Hofft darauf, dass es bald gewittert, so wie der Wetterdienst es seit 3 Wochen voraufsagt. Und play more video games.
Hört noch mal die Durchgeschwitzt-Folge.
Oh ja.
Ja.
Da haben wir ein paar Tipps, aber die helfen gar nicht, glaube ich. Hört sie trotzdem.
Ja. Geteiltes Leid und so.
Ja. Tschüss.
Bis bald.
Tschüss.